Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, mein Gast heute ist der Pianist Salim Aşkar. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Sitzen Sie eigentlich normalerweise um diese Zeit schon am Klavier?
Ja, eigentlich schon. Das sind meine Lieblingsarbeitsstunden, wenn man aufwacht und sofort mit einem reinen Kopf sofort im Kontakt mit der Musik ist.
Gibt es auch Tage ohne Klavier eigentlich?
Kaum, wenn ich ehrlich bin. Sehr selten, und wenn schon, dann die Musik läuft weiter im Kopf von alleine, was manchmal irritierend ist.
Sie müssen natürlich auch viel üben, logischerweise.
Ja.
Müssen Sie sich dazu manchmal motivieren oder geht das auch einfach so?
Nein, also inzwischen ist es so, dass ich das wirklich brauche, körperlich sogar. Also wenn ich nicht übe, über 2-3 Tage, erstmal bekomme ich Schmerzen. Schmerzen, weil für mich, für meinen Körper, für meinen Geist auch, für meinen Kopf, musizieren und üben ist der Normalität, wie zu sagen. Und wenn ich mal seltenst keinen Bock habe, wie zu sagen, dann der nächste Termin, der nächste großes Konzert ist sowieso da, und ein bisschen Angst ist immer eine gute Motivation, wie zu sagen.
Und was sagen die Nachbarn?
Ach, meine Nachbarn sind wirklich heilige Menschen, muss ich hier erwähnen. Ja, es hat lange gedauert, aber inzwischen, meine Nachbarn akzeptieren mich sehr großzügig.
Sie gelten ja als Beethoven-Spezialist, haben alle 32 Beethoven-Sonaten für Klavier auf CD eingespielt, sind viele Male mit ihnen aufgetreten. Was macht Ihre Faszination für Beethoven aus?
Ja, erstmal, ich mag das Wort Spezialist nicht.
Okay.
Das kann man für Ärzte und sowas behalten. Mhm. Ich liebe Beethoven, aber ich spiele auch so viel anders. Und auch gerade die Zusammenhänge und die gegenseitigen Einflüsse zwischen Beethoven und was vor ihm und nach ihm kam, finde ich auch besonders faszinierend und schön. Weil
ist das
dieses
nur
Wort
Musik?
Hat etwas sehr Enges für mich.
Spezialist,
ja.
Und technisch vielleicht auch.
Ja, sehr technisch. Also, aber trotzdem, ich habe mich sehr mit Beethoven beschäftigt, besonders in diesen letzten Jahren, wie Sie sagen. Ich habe alle Sonaten gespielt als Zyklus, das heißt auch wirklich als ein Projekt. Und das war sehr, sehr intensiv. Ich bin noch nicht fertig mit allen Aufnahmen, das muss ich auch, eine kleine Korrektur. Hm. Ich bin gerade dabei, die fertig zu machen. Aber ja, es war ein lebensveränderndes Projekt. Das ist wirklich so eine Art von Mount Everest für Pianisten. In den letzten 5-6 Jahren habe ich das gemacht. Das hat mein ganzes Leben beeinflusst. Also nicht nur musikalisch, sondern wirklich, ich lebte innerhalb dieser Musiksprache von Beethoven, und hat meine ganze Familie, wie zu sagen, auch mitgenommen, mitgerissen. Es war teilweise auch sehr stressig, weil das ist sehr, sehr viel Material, die ich im Kopf behalten müsste und bearbeiten müsste. Ja, also das war eine von den Sachen, wo es gibt Before and After. Ja? Also das ist so ein großer Moment.
Ja, wenn Sie sagen Mount Everest, und ja, das hat Sie so sehr beeinflusst, inwiefern? Also was hat das verändert in Ihrem Leben?
Erstmal diese Gesamtheit, ja, diese zyklische. Was heißt ein Zyklus? Zyklus zu spielen heißt, dass man das über eine kurze Zeit alle diese Werke zusammenspielt. Und dann spielt man sie auch wirklich in Zusammenhang, in ihrer Entwicklung, in ihrer Unterschiedenheit und so weiter. Und dann entwickelt wirklich ein Gefühl von Reise. Das klingt jetzt sehr klischeehaft, aber wirklich, das ist eine Reise in diese Musik und in dieses musikalische Tagesbuch von Beethoven. Und der ist ja enorm in seine Quantität, aber auch enorm in sein emotionales Verlangen von den Künstlern, die sich damit beschäftigt. Es ist eine Musik, die man nicht einfach spielt und irgendwie, ja, ist schön und so. Es ist etwas, was enorm viel von einem verlangt. Emotional und psychologisch, technisch sowieso. Und deswegen, das hat sehr viel von mir genommen und natürlich, wenn man Vater ist, wenn man eine Familie hat, dann strahlt das aus auf diese ganze Umgebung, positiv und negativ.
Wenn Sie da schon so schön bildhaft darüber sprechen, dann hören wir rein in eine Aufnahme von Ihnen. Das ist die Sonate für Klavier C-Dur Opus 2 Nummer 3, das Scherzo. Erschienen ist diese Aufnahme bei Decca, und wenn Sie sagen, das verlangt einem emotional zu viel ab, wenn man sich mit so einem Werk beschäftigt. Mhm. Was sind das für Emotionen?
Ach, sehr viele, auch nicht unbedingt immer auch nur die Emotionen, die aus der Musik herauskommen. Teilweise, das sind auch Emotionen, was das Bearbeitungsprozess angehen, und die haben zu tun mit Zweifel und sehr viel Fragen, die einen beschäftigen, die natürlich auch Energie kosten. Weil ich finde, das ist besonders bei Beethoven, es ist Musik, die sehr viele Fragen stellt an den Interpreten. Und man kann nicht einfach spielen und denken, ja, ungefähr so ist das. Irgendwie, das ist eine Musik, die immer auf einem Messer, wie sagt man, ein Messer
Schneide
ist. Mhm. Und man kann sehr schnell auf die falsche Seite liegen, und man muss genau bearbeiten, genau denken, fühlen, fragen und nachfragen, was ist das richtige Tempo, was ist die richtige Artikulation, was ist der richtige Ausdruck, so viele Ausbrüche in Beethoven, so viele schnelle Stimmung und Charakterwechsel, die man wirklich auch aus dieser Messerschneide messen muss. Und deswegen auch sehr viele Emotionen gehen in diese Arbeitsprozess. Natürlich auch die Musik an sich ist außerhalb die Tiefe und Intensität hat auch etwas, was sehr viel verlangt. Eben die Ausbrüche, die Intensität kann man nicht einfach so von Ärmel schütteln. Mhm. Wie manchmal bei anderen Komponisten, man hat das Gefühl, okay, in dem Moment, wo man das Code geknackt hat, wie zu sagen, wo man das Stück kennt und verstanden hat, dann ist das leichter zu wiedergeben. Bei Beethoven ist es immer ein Prozess, wo man das sich aus sich herausholen muss. Und das ist ein großer Unterschied.
Sie haben ja eben auch zu Recht darauf hingewiesen, es gibt natürlich auch viele andere Komponisten, die Ihnen am Herzen liegen. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihr allererstes Konzert und was Sie da gespielt haben?
Allererstes wichtiges Konzert habe ich da ein früherer Mozart-Klavier-Konzert von Mozart. Ich erinnere mich daran, dass ich meine Hände waren kalt, und ich habe mich entschieden, ich komme auf die Bühne und tue meine Hände in meine Hosentaschen. Ja. Und da hat meine Klavierlehrerin danach mit mir groß geschimpft. Kommt eine Junge raus, und ich wärme meine Hände in meine Taschen und bin rausgekommen. Und eine andere Fauxpas war nachher, ich wusste irgendwie, man soll der Konzertmeister die Hand schütteln, und das war so in meiner Erinnerung, weil ich habe in andere Konzerte gesehen habe. Dann habe ich den Konzertmeister meine Hand gegeben, und dann dachte ich, ja, aber das ist sehr unhöflich, wenn ich der Mann neben ihn auch die Hand nicht gebe. Dann habe ich der Mann daneben auch die Hand gegeben. Und dann dachte ich, aber sehr unhöflich, wenn ich die Frau daneben auch die Hand nicht gebe. Und dann fange ich an, aus reiner Panik unhöflich zu sein, die erste Reihe von dem gesamten Orchester meine Hand zu geben, bis das nette Dirigent mir ein kleiner Schubs in die Richtung Bühneausgang gegeben hat. Und ja, das sind meine Erinnerungen an mein erstes Konzert mit Orchester.
Wir werden uns gleich noch ausführlich darüber unterhalten. Wo war das?
In Haifa.
In Haifa, in Israel. Sie sind in Nazareth geboren, in Israel, als Sohn palästinensischer Christen. Wie haben Sie die klassische westliche Musik für sich entdeckt in einer Kultur, wo die ja wahrscheinlich nicht so eine große Rolle gespielt hat?
Na, gar keine Rolle. Also in dem Sinn könnte man sagen, ich habe sie nicht entdeckt, sondern sie hat mich entdeckt. ja, also verschiedensten Sachen. Erstmal, mein Vater hat durch Zufall ein Klavier nach Hause geschleppt.
Schleppt man durch Zufall ein Klavier nach Hause?
Ein Arbeitskollege von ihm, ein russischer Einwanderer, hat ein russisches Klavier mitgebracht, alt, fast kaputt, und er wollte ihn loswerden. Mein Vater hatte ein altes Auto, alt, halb kaputt, wollte ihn loswerden. Dann der Russe hat ihn angeboten, ein Exchange zu machen. Mhm. Und mein Vater kam einfach nach Hause mit einem Klavier. Und meine Mutter fand das gut, weil als Kind, sie war in eine französische Nonnenschule, eine katholische Nonnenschule in Nazareth. In Nazareth, wie Sie sich vorstellen können, gab und gibt es immer noch Kloster und Kirchen und Schulen von jede mögliche christliche Richtung. Und sie war auf so eine Schule, wo die Nonnen Klavier gespielt haben. Und das hat bei ihr irgendwelche nostalgische Gefühle erweckt, ein Klavier. Und sonst, das war der einzige Sinn der Sache. Aber mich hat dieses schwarze Box fasziniert von Anfang an. Und ich wollte unbedingt damit was zu tun. Mein Vater hat mir dann ein paar alte Aufnahmen, oder damals waren sie nicht alt, aber so diese schwarze LPs.
Schallplatten.
Ein mit Chopin, ein mit Tschaikowski, Klavierkonzert. Und das war's. Und dann, ich sage immer, da habe ich das Virus bekommen. Durch diese Platten. Ich habe sie immer wieder gehört und mich entschieden, ich möchte Pianist werden. Was immer das ist, weil bis dahin habe ich kein einziges Konzert besucht. Und dann kam danach natürlich eine lange Suche, eine lange Entdeckungsreise. Wie komme ich an Lehrer? Wie wird man Pianist? Kann ich das? Habe ich überhaupt Talent oder nur bin ich ein verrückter kleines Kind, die irgendwie sich was ausmalt, ja, also.
Aber warum war Ihnen gleich klar, ich möchte auch Pianist werden?
Das kann ich nicht beantworten. Also, weil ich habe nicht gesagt, ich möchte Klavier spielen, sondern ich habe gesagt, ich möchte Pianist werden. Ich erinnere mich daran und ich kann Ihnen das nicht erklären. Jetzt, dass ich selber Kinder habe und sie sagen, ich möchte kein Pianist sein, sondern nur Klavier spielen, denke ich, ja, sehr gut so. Aber warum ich das wollte, weiß ich nicht.
Und Sie sagen, Sie mussten sich ja dann erstmal Lehrer suchen. Wie ist das losgegangen und haben Ihre Eltern Sie da auch unterstützt dann?
Ja, natürlich sehr, sonst ginge das nicht. Also man muss es sich mit dem kulturellen, aber auch des politischen Hintergrund verstehen. Der Kontext war große Spannungen. Das war der Zeit der ersten Intifada zwischen Palästinenser und Israelis, jüdische Israelis. Und das waren wirklich, ich meine, heutzutage ist das nicht viel besser geworden, aber damals war wirklich ein Ausbruch von sehr viel Gewalt und Gefühl von Entfremdung und so weiter. Und in diesem Kontext war uns klar, wenn ich klassische Musik spielen will und lernen will, das hat zu tun mit Kontakt mit einem israelischen jüdischen Lehrer. Mhm. Und es gibt keinen anderen Weg. Und die Entscheidung hatte damit zu tun, dass man sagt, okay, wir machen das trotz dieses Kontext. Meine Eltern natürlich haben gedacht, was macht das mit meiner Identität? Oder auch in die Schule war das vielleicht auch manchmal ein Gesprächspunkt, warum ich diese Musik, was ja nicht uns gehört, wie zu sagen, spiele. Heutzutage bin ich ein leidenschaftlicher Verteidiger dieser Idee, dass diese Musik gehört uns alle. Mhm. Aber damals mit 8 oder 9, mir fehlten die richtigen Wörter, um das auszudrücken, musste ich mich irgendwie auch rechtfertigen. Aber war auch nicht schlimm. Aber das war, wenn ich sage, ein Entdeckungsweg, das war die Entdeckungsweg. Das hatte zu tun mit dass ich musste außerhalb mein eigene Kultur oder sogenannte eigene Kultur und Geografie ausschreiten und einen Weg zur klassischen Musik geografisch suchen, wie zu sagen.
Wenn Sie diese Schule ansprechen, das war ja ein Konservatorium, an dem sonst eigentlich nur jüdische Kinder und Jugendliche waren.
Es war eine Internatsschule, aber das kam später, ja. Also ich war auf einer Internatsschule für Musik, wo, ja, es gab sonst nur jüdische Kinder und 2 Palästinenser.
Und da wurde gesagt, die Musik gehört uns, aber hat sonst das Miteinander funktioniert oder hat man aneinander vorbeigelebt?
Ja, funktioniert auf die Oberfläche. Mhm. Ich habe es überlebt, ich hatte Freunde, aber natürlich, wenn alles drumherum ist spannungsvoll und geladen, alles ist politisch, dann unterschwellig. Ich habe auch sehr schwierige Momente gehabt und im Nachhinein auch ein Gefühl von Entfremdung von der eigenen oder also auch offene Fragen, wer bin ich, was man sowieso hat mit 17, 18. Aber ich glaube, ich hatte es ein bisschen schwieriger. Aber nochmal, ich glaube, das war insgesamt und im Nachhinein nur positiv.
War Ihnen eigentlich klar, dass Sie, um die besten beruflichen Chancen zu haben, nicht in Nazareth bleiben können, damals, als Sie so jung gewesen sind?
Ja, eigentlich ziemlich schnell. Es war ganz klar, ich muss raus. Und auch mit diesem Gefühl, dass ich muss nach Europa eigentlich oder außerhalb, weil meine Eltern und ich wurden uns klar, dass diese alles zu machen innerhalb so einem politischen Kontext war ungesund. Und ich wollte eigentlich nur musizieren ohne musizieren in Tel Aviv als Palästinenser in eine jüdische, israelische Saal. Auch wenn das Publikum mich wirklich fantastisch akzeptiert hat, Kollegen haben mich auch wirklich Türen geöffnet und so weiter. Es war alles auch zum großen Teil sehr positiv. Aber es war immer innerhalb einer unvermeidbaren politischen Kontext. Und ich glaube, bei mir war der große, große Wunsch, das einfach Musik zu machen für sich. Und dann schon mit, ich glaube, der erste Reise nach Europa, ich war irgendwie 12. Und da habe ich ein Stipendiat von der französischen Botschaft in Israel bekommen. Ich habe ein kleines Konzert beim Botschafter zu Hause gespielt. Und da habe ich schon gelernt, meine Hände nicht in die Hosentasche zu stecken, wenn ich auf die Bühne komme. Und und dann die erste Reise war nach ein Sommer, Musiksommerkurs in Frankreich und dann noch ein Stipendiat war ich ein paar Monate in Paris bei einem ganz tollen Lehrer und so weiter. Und das war die erste Begegnung mit der europäischen Musikwelt. Und da konnte ich mich auch dagegen messen und sehen, wo ich stehe auch. Und das war sehr, sehr wichtig.
Wie war diese Begegnung mit Europa als Jugendlicher? Wie haben Sie das erlebt?
Ja, aufregend, faszinierend, von jeder Hinsicht. kulinarisch, kulturell, ich könnte zurückkehren, also gesellschaftlich, weil ich könnte auch zurückkehren und erzählen, dass ich in Paris war, und das hat mir sehr viel auch einfaches Selbstwert gegeben. Aber vor allem, ich empfand das als große Chance. Ich erinnere mich, dass mein Lehrer in Paris hat zu meiner Mutter gesagt, ich soll nicht so viel üben. Also der hat sich Sorgen gemacht, dass ich zu viel übe als Elfjähriger. Weil ich war ich hatte so einen großen Durst. Ich wollte alles so schnell wie möglich umsetzen. Und das sind meine Eindrücke. Also ein großer Durst, Eifer zu lernen, zu alles zu eignen. Und aber gleichzeitig, natürlich würde ich ein bisschen nachher, als ich zurück in meine eigene Schule gegangen, ein bisschen überheblich. Ich war in Paris.
Sie haben die Welt gesehen.
Ich habe die Welt gesehen.
Sie haben ja dann auch in London und in Hannover studiert. Mittlerweile leben Sie aber seit 20 Jahren hier in Berlin. Warum ist die Wahl auf diese Stadt gefallen?
Ach, Berlin, also ist Musikstadt. Wo sonst als Musiker kann man leben, ja, wenn nicht in Berlin? Damals, ich war 22, habe ich gerade mein Studium in London zu Ende gemacht. Berufliche Möglichkeiten haben sich in England nicht groß gezeigt, eigentlich eher in Deutschland. Ich habe auch kurz vorher eine nette Berlinerin kennengelernt. Und so kamen die Sachen einfach selbstverständlich zusammen.
Was haben die 20 Jahre jetzt hier in Deutschland mit Ihnen gemacht?
Ich bin pünktlich geworden. habe ein bisschen eine Berliner Schnauze entwickelt, aber nur zu Selbstschutz, um das zu überleben. Ich erinnere mich sehr, sehr klar. Also die erste, ich kam aus England. Höflichkeit. England kann auch sehr rough sein. Natürlich London, wenn man in London. Aber mindestens im Bereich des Service.
Ist es freundlich.
Wenn man in eine Ladung, genau. Wenn man in Dienstleistungssituationen rankt, mindestens da kann man auf totale Höflichkeit sich verlassen. Und dann kommt man nach Berlin und man begegnet diese Direktheit und diese berühmte Berliner Schnauze. Das hat mich absolut schockiert. Inzwischen, ich frage mich, was hat sich geändert? Weil ich merke das kaum, ich begegne das nicht mehr. Also entweder das hat sich entwickelt, dass man dass es weniger gibt, oder dass man sich selber so verändert hat, dass man das nicht mehr sieht, oder man ist selber eine eigene Berliner Schnauze entwickelt hat, weiß ich nicht.
Selbst ein bisschen raubautzig, ich sage immer raubautzig dazu
genau,
geworden.
Genau.
Ja, Sie spielen ja mit den besten Orchestern der Welt und wir hören auch gerade noch einmal einen Ausschnitt aus einer Aufnahme mit dem Leipziger Gewandhausorchester, ein Stück von Felix Mendelssohn Bartholdy, das Konzert für Klavier und Orchester Nummer 1 G-Moll Opus 25. Salim Aşkar zusammen mit dem Leipziger Gewandhausorchester. Sie geben nun Konzerte in aller Welt, sind oft unterwegs. Was sagt Ihre Familie dazu?
Oh, ja, schwieriges Thema. Natürlich, Sie wissen, dass das dazu gehört. Sie wissen, dass ohne kann ich nicht. Ja, es ist manchmal der Abschied ist schwierig, aber auch das Zurückkommen ist wunderschön. Und vielleicht ist auch einfacher für mich, diese Rolle zu spielen, dass derjenige, der weggeht, aber auch dann zurückkommt und wird so mit Wärme empfangt. Ich glaube, für meine Frau ist es viel schwieriger, diese konstante Säule für uns alle da zu sein. Und da entstehen positive und aber natürlich auch schwierige Dynamik daraus. Aber insgesamt, ich glaube, ich habe eine sehr enge Beziehung mit meinen Kindern und versuche ich, wenn ich da bin, das irgendwie zu kompensieren mit Qualität. Also nicht Quantität mit der Zeit, sondern Qualität des Zeit und vielleicht auch Qualität des Essens, die ich vorbereite. Das ist so mein mediterranes
Weg. Also Sie kochen dann immer.
Ja, es ist meine mediterranes Wind, die ich mitbringe nach Hause. Einfach gutes Essen.
Wie oft sind Sie noch in Israel?
Sehr oft. Ich habe da ein Musikprojekt, ein Kammerorchester mit vielen jungen Menschen. Es kam ein Punkt, wo ich wollte junge Menschen aus meiner eigenen Stadt das ermöglichen, was ich nicht hatte. Und daraus entstand dieses Musikprojekt, was eigentlich vor allem mein Bruder jetzt leitet. Aber da engagiere ich mich sehr viel. Und ich leite das Orchester, das Galilei Chamber Orchestra. Wir waren jetzt dieses Sommer eigentlich auf Tour in Deutschland. Ja, ist ein Orchester mit Musik aus unserem Musikprojekt, Musikerziehungsprojekt, aber auch junge Musiker aus Tel Aviv. Also wir versuchen, eine kleine Mikrorealität, ich will nicht sagen durch Musik, aber innerhalb dieser musikalischen Welt zu kreieren, was sonst das Land nicht hat eigentlich.
Vielleicht muss man dazu noch sagen, das Besondere ist eben, dass jüdische Israelis und palästinensische Israelis da zusammenspielen.
Ja, aber wir versuchen einfach diese kleine Oase zu kreieren. Uns ist bewusst, dass das große Politik nicht beeinflusst, aber das beeinflusst unser Leben, das beeinflusst das Leben von den jungen Menschen, die da im Orchester sitzen, und das ist schon sehr viel.
Was kann denn Musikerziehung aus Ihrer Sicht da ausrichten?
Ach, alles. Also erstmal ohne Musik ist das Leben viel armer. Für alle, für uns alle. Es gibt keine Kultur, keine menschliche Zivilisation auf dieser Erde, die nicht ohne Musik existiert. Und das ist, ich behaupte manchmal, das ist wirklich ein biologisches Überlebensnotwendigkeit. Das muss man gar nicht mal groß erklären. Es scheint so zu sein, dass wir das absolut brauchen. Das spiegelt unsere innerste Leben. Aber in diese spezifische, das ist so allgemein, aber in unser spezifischer Kontext, da in Nazareth junge Menschen diese Möglichkeit zu geben, zu musizieren, auf Bühnen zu stehen, in Berlin oder in Tel Aviv oder in Nazareth, das hat noch mehr, das hat ein extra value, wie man sagt. Und das hat schon mit der sozialen, politischen Situation zu tun. Dass man auch dazu gibt sie die Möglichkeit oder gibt sie das Gefühl, dass sie was zu sagen haben und dass sie gehören zur Weltbühne. Sie gehören zu den Diskussionen, zu den Weltdiskussionen. Sie haben eine Stimme, wie zu sagen.
Ja?
Die sie sonst nicht haben. Und Leute dort fühlen sich vergessen. Leute fühlen sich da irgendwie, dass sie ihre Zukunft nicht in die eigene Hände nehmen können. Und ich mag nicht dieses Wort the empowering, ja. Also das ist so, wird so oft benutzt und aber das ist wirklich so. Das heißt eine Empowering-Effekt, dass man das Gefühl hat, ich kann üben, ich mache etwas aus meinem Leben und das hat zu tun mit was ich mache. Das heißt, ich nehme die Verantwortung für meine Lebensentwicklung. Und das kann man nicht überschätzen, wie wichtig das ist, gerade in die politisch und gesellschaftliche Brennpunkte.
Wie funktioniert denn da dann das Miteinander? Weil Sie haben ja beschrieben, mit Ihren jüdischen Mitschülerinnen und Mitschülern in Ihrer Jugend war das nicht so einfach.
Naja, es funktionierte, für mich funktionierte, wie gesagt, auf die oberflächliche Ebene, das war okay. Unterschwellig natürlich nicht. Und das glaube ich genauso heutzutage bei uns. Man musiziert, man entwickelt eine Miteinander, man entwickeln sich auch Freundschaften und so weiter. Aber im Hintergrund ist das große Monster, ja, ist immer noch da im Schrank. Aber allein, dass wir kurz über eine Probe oder eine Reise, eine Tourzeit den im Schrank lassen und das Menschliche, das Private im Vordergrund rückt, das an sich ist schon ein Gewinn.
Es
das
gibt
an
etwas sich Verbindendes.
Ist eben. Ja. Und dann, dass man sich daran erinnert, dass es das gibt, ist schon ein kleines Sieg. Ja.
Hier in Deutschland engagieren Sie sich ja auch in die Richtung. Da haben Sie die Al-Farabi-Akademie gegründet. Und da musizieren Sie mit Geflüchteten. Was ist das für ein Projekt?
Also das ist ein Projekt, in dem wir ermöglichen, nicht nur Geflüchteten, sondern einfach alle eigentlich. Darum geht es ja. Dass man niemand ausschließt. Natürlich muss man sich Mühe geben, dass Geflüchteten und Leute aus Migrationshintergrund sich umso willkommener sich fühlen. Ja?
Willkommen fühlen.
Willkommen fühlen. Da muss man sich Mühe geben, dass sie sich angesprochen fühlen. Weil meistens, wenn man ein Konzert hat, irgendwo, sie haben das Gefühl nicht, dass es für sie ist. Eben, das ist, wovon ich vorher gesprochen habe. Dieses zu vermitteln, dass es uns alle gehört. Es geht nur darum, wer sich Mühe gibt, die Sache anzunähern und zu verstehen zu wollen. Und das ist natürlich eine psychologische Hürde. Aber die hat nichts mit Geld, sie hat nichts mit Politik, sie hat nichts mit Sozialstatus zu tun. Und das ist sehr wichtig zu vermitteln. Und dieses Projekt, das ist ein Projekt, in dem wir Chöre aufbauen, in verschiedensten Schulen, in verschiedensten Zentren. Und da singen verschiedensten Kinder in diese Chöre zusammen.
Und eben ein sehr niederschwelliges Projekt.
Eben.
Ich muss mich jetzt gleich von meinem Gast Salim Aschkar verabschieden. Bei dem Lied haben Sie den Kopfhörer aufbehalten. Ist das auch Musik, die Ihnen gefällt?
Also der letzte Song fand ich sehr rührend, sehr schön. Ja, also mit Popmusik und höre ich sehr selten. Als Teenager habe ich sehr oft Pink Floyd gehört. Ab und zu mache ich das immer noch. Das hat schon einen sehr schönen Sound, selten.
Kurz zum Abschluss, weil wir leider schon am Ende sind. Wir haben gehört, Sie sind viel unterwegs. Wo kann man Sie oder wann kann man Sie das nächste Mal in Deutschland erleben? Steht das schon fest?
Oh ja, müssen Sie auf meine Website schauen. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Irgendwann in 2020.
Okay, dann
empfehlen. In Leipzig eigentlich, nächstes Monat, wissen Sie? Ich weiß es nicht.
Okay,
wir empfehlen. Im November in Leipzig.
Das halten wir fest, im November in Leipzig. Wer es genauer wissen möchte, der schaut sich einfach die Website von Ihnen an und wird da alle Informationen bekommen. Vielen Dank, dass Sie heute hier mein Gast gewesen sind. Das war ein sehr interessantes und schönes Gespräch.
Sehr gerne.